Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder zu So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Hallo Frau Brütting.
Genau, und mir, Janka Brütting. Herr Notz, jetzt haben wir ja vor kurzem ein Interview geführt, da haben Sie die Corona-Politik eigentlich sehr kritisiert. Und man könnte sagen, ja, als wäre das nicht schon genug gewesen, eine Woche später haben wir eine Maskenaffäre, wo man sagen kann so, wow, es ist einiges schiefgelaufen Ihrer Meinung nach, man hätte einiges besser machen können und um es fast zum Überlaufen zu bringen, sagt man, jetzt gibt es noch eine Maskenaffäre. Was sagen Sie denn dazu?
Mich hat diese Maskenaffäre nicht überrascht, denn es ist Kennzeichen des parlamentarischen Betriebes, dass es immer wieder Abgeordnete gibt, die in irgendeiner Form entweder direkt in die Tasche wirtschaften oder fragwürdige Geschäfte machen. Und das ist ja in aller Regel nicht strafbar, das muss man ja auch mal sagen. Deshalb werden ja auch hier jetzt viel Krokodilstränen vergossen. Strafbar ist natürlich das, was Herr Nüßlein gemacht hat, von dem, was man weiß, dass er hier mit gefälschten Rechnungen gearbeitet, also mit Scheinrechnungen gearbeitet hat. Das geht natürlich nicht. Aber bloße Kontakte weitergeben und so weiter, das ist ja durchaus zulässig. Das ist eben eine Krankheit des parlamentarischen Systems und jetzt nicht irgendein besonderer Fall von zwei besonders raffgierigen Abgeordneten. Und gerade wenn wir jetzt hier dieses Interview halten, haben wir ja schon wieder den nächsten Fall, auch wieder von der CDU, aber ich sehe das als kein CDU-CSU-Problem, sondern insgesamt von allen, die dort im Parlament sitzen, dass hier weiter Abgeordnetenmandat niedergelegt hat wegen der Aserbaidschan-Affäre, wo ja offensichtlich der Staat Aserbaidschan, um gute Presseinvesten zu bekommen, Abgeordnete entsprechend gesponsert hat und findet immer wieder derartige Vorgänge, die meistens legal sind, nur moralisch verwerflich sind. Und da ist eben das gesamte parlamentarische System auf den Prüfstand zu stellen und nicht wieder ein paar Sündenböcke zu finden. Das sind nur die Spitze des Eisberges. Und wir werden sehen, bei diesen weiteren Untersuchungen, wenn sie stattfinden, aber die Medien werden hoffentlich dafür sorgen, dass hier noch so manches hochkommt, dass eben viele Abgeordnete durchaus der Maskenpflicht etwas abgewinnen konnten.
Ich habe heute früh einen schönen Spruch gelesen, ich muss ein bisschen drüber schmunzeln oder lachen. Deutschland hat 709 Abgeordnete, circa 12 stehen unter Korruptionsverdacht. Das entspricht einer Inzidenz von 1692 pro 100.000 Einwohner.
Ja, das ist durchaus gut, man kann das durchaus so vergleichen. Aber das zeigt mir das Problem auf, wo wir stehen. Es kommt dem permanent zu etwas so, und ist jetzt nicht auf eine Partei beschränkt. Das muss man auch mal dazu sagen. Es sind alles so Heucheleien immer. Immer wenn irgendeiner hochgeht von den Herrschaften, dann deuten die anderen auf den, ja, der von eurer Partei und so weiter. Nein, es ist ein Systemproblem, ist das. Ganz egal von welcher Partei.
Ja, jetzt könnte man ja wieder sagen, jetzt, wenn man das mal mit Inzidenzen vergleicht, sagt man ja immer so, oh, man muss die Inzidenzen unten halten. Die Korruptionsinzidenzen. Und Sie stellen ja ganz oft unser System in Frage oder Sie sagen ja, Sie wünschen sich eine zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung. Jetzt können Sie sich ja mal ganz konkret bei diesen Fällen äußern oder Sie sagen, das ist ein parlamentarisches Problem. Richtig. Warum haben die Politiker denn so große Chancen für also halt korrupte Taten?
Naja, übrigens, man muss noch eines ergänzen, bevor ich auf Ihre Frage antworte. Man muss ja auch all die Fälle noch heranziehen, wo Politiker ihre Kontakte dazu nutzen, um gleichzeitig oder anschließend lukrative Karrieren zu machen. Welche Vielzahl von Parteipolitikern haben wir, die ausscheiden, jetzt dürfen sie nicht mehr ganz unmittelbar machen, so wie es Herr Schröder gemacht hat oder die Hildegard Müller, die eben dann sofort höchst dotierte Posten bekommen. Das ist ja auch die Frage und jetzt kommen wir zur generellen Antwort.
Ja klar,
Antwort.
Die Politiker bauen sich auch in
richtig.
Die Zukunft auf,
das
nachdem
ist,
sie für die Partei
ja,
tätig waren.
Aber das ist eben aus die Kontakte. Ich glaube, Herrn Schröder hätte niemals Gazprom in Aufsichtsrat berufen, wenn er hier nicht Kanzler gewesen wäre, wenn er nicht Kontakte zu Putin gewonnen hätte und das ging ja nur über das Amt. Und diese Kontakte, die entstehen durch die politische Tätigkeit, werden aufgebaut und dann natürlich schon immer mit dem Hintergedanken, sie dann später mal zu nutzen. Und hier kommt das große Problem rein, wenn ich schon diese Kontakte habe und gedenke und daran denke, ich könnte sie später mal nutzen, bin ich natürlich meiner politischen Arbeit von vornherein befangen, eingeschränkt. Aber es gibt, anders als bei Richtern oder Staatsdienern, kein Recht der Bürger, einen Politiker mit Befangenheit abzulehnen, obwohl in vielen Dingen befangen sind. Es muss nicht immer so deutlich sein, dass einer nun gleich die Korruption begeht, aber das Ganze drumherum ist das problematisch.
Könnte man sagen, dass der Werdegang als Politiker vielleicht nur eine oder mehrere Stufen auf der Karriereleiter sind? Also, ich meine, naiv würde man vielleicht denken, Menschen gehen in die Politik, um etwas zu verändern. Aber ich habe das Gefühl, so diese Menschen, die da immer so mit Herz an die Sache gehen und so weiter, die machen sowieso keine Karriere, weil die sind diesen ganzen Richtig. Machtkämpfen ausgeliefert, sage ich mal, oder beißen sich da nicht durch. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte später bei meiner Karriereleiter ganz oben stehen, vielleicht wäre die Politik ein guter Weg, wie Sie es nennen, mit den Kontakten.
Sie sprechen genau das Richtige an. Es setzen sich, und das ist eben das grundlegende Problem des Parteienstaates, es setzen sich nur die Leute durch, die die nötige Skrupellosigkeit haben, einen Machtkampf brutal zu bestehen, eben um Posten zu bekommen. Die anderen, die wirklich Idealisten, die setzen sich nicht durch, sondern eben nur die anderen.
Oder es gibt vereinzelte Idealisten,
Die dann bald wieder, sie brauchen nur den Werdegang neuer Parteien. Nehmen wir die Grünen. Das waren am Anfang Single-Idealisten, die mit ihrem Blümchen da in den Bundestag 1983 eingezogen sind. Sicherlich die meisten zumindest davon. Aber die sind nach ein paar Jahren verschwunden, Stück für Stück. Und heutzutage haben die genauso die Berufspolitiker, die genauso an ihre finanziellen Vorteile denken. Wir haben auch hier genauso die Leute, die in führende Verbandsfunktionen, gut dotierte Verbandsfunktionen, Unternehmen, selbst Energieunternehmen gewechselt sind. Das ist symptomatisch für das System und nicht für eine bestimmte Partei, sondern das entwickelt sich so. Am Anfang kommen sicherlich Leute, wenn eine Bewegung neu entsteht, eine Partei neu entsteht, die sagen, sie wollen das aus Überzeugung tun. Aber nach einer gewissen Zeit ist es vorbei, da setzen sich dann die Berufspolitiker durch und denen geht es nur darum, möglichst ertragreich jedes Unternehmen zu operieren, ganz egal, ob es nun links oder rechts sind, sondern der Berufspolitiker ist ein Unternehmer letztendlich. Er verkauft in Politik und er nimmt es manchmal sehr wörtlich im Verkaufen der Politik.
Und
Sie wollten ja nachfragen, was man dagegen machen kann.
Ja, oder ich... Ja genau, was kann man dagegen machen? Und gerade hatte ich mich noch gefragt, also dann dementsprechend ist ja dann Politik auch sehr attraktiv für
Natürlich
Menschen,
ist
die Politik. Unternehmen haben. Also
nicht nur Leute, die Unternehmen haben, sondern generell für jeden Politiker ist es attraktiv. Denn selbst wenn einer, wie die meisten ja Staatsdiener sind, das ist ja das Schreckliche an der Parteipolitik, dass vorwiegend Staatsdiener in den Parlamenten sitzen, selbst dann ist es für ihn interessant, die hat eine Rückkehrgarantie wie sonst niemand, das ist ja auch etwas Entscheidendes, er hat seine Beförderungen wie sonst niemand, also es hat seinen Vorteil für jeden, der Politik macht. Und im Gegensatz zu den anderen Bürgern, die Altersversorgung, die äußerst üppige, darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und das sind die Vorteile, weshalb es sich lohnt, Berufspolitiker zu sein. Und man nimmt halt dann auch noch mit, was man bekommen kann sozusagen. Es wäre falsch, man kann nie sagen alle, das muss ich mir dazu sagen. Es gibt sicherlich andere auch, die das aus ethischen Gründen ablehnen, aber es sehr viele machen es
so. Und ich finde, natürlich hat jeder Mensch auch das Recht zu sagen, so klar, ich möchte für mein Alter mir etwas aufbauen, aber die Frage ist halt, wird's zu viel?
Eine gute Altersversorgung. Ja. Aber jetzt sind wir wieder bei der menschlichen Wirklichkeit, die wir auch hier berücksichtigen müssen, was in diese derzeitige Staats- und Rechtsordnung nicht tut. Die menschliche Wirklichkeit ist eigentlich das, was Sie sagen, dass jeder eben danach strebt, möglichst alles zu optimieren, sagen wir mal so. Und manche kennen dann aber keine Grenzen und optimieren in einer dann schon illegalen und kriminellen Art und Weise. Das meiste ist nicht kriminell, was da gemacht wird, sondern es ist ein bisschen Graubereich, die Dinge dann auszunutzen, die Kontakte. Und wie man dem begegnen kann, jetzt unabhängig davon, ob sie den Parlamentarismus haben oder nicht, ist es so, dass dieses Handeln dieser Parteipolitiker, das sind ja nichts anderes, die in den Parlamenten sitzen, so ist, dass jeder Kontakt transparent sein muss, geoffenbart werden muss. Darauf haben die Bürger einen Anspruch. Denn wenn sich ein Abgeordneter, der ja nicht sein Selbstzweck ist, wir haben nur Selbstzwecke in dem Land, der nicht Selbstzweck ist, sondern den Bürgern dienen soll, sie vertreten soll, wenn man schon diesen Systemgedanken hat, dann muss doch alles, was der tut, auch dokumentiert sein. Und dann müssen die Bürger und Bürgerinnen wissen, hat sich denn nun heute mit einem Vertreter von Aserbaidschan getroffen? Hat er sich hier nun die Woche nun achtmal mit einem Automobilkonzern oder Energiekonzern getroffen? Hat er sich nun permanent mit den Gewerkschaften getroffen oder permanent mit irgendeinen Verbänden oder mit den Kirchen? Ist ja ganz egal.
Was ist das dann aber nicht eine Vollüberwachung der Politiker?
Ich sage nicht, er soll sagen, was er besprochen hat. Aber da er sich getroffen hat, dann kann ich doch sehen, wo er seine Kontakte hat. Man muss doch immer sagen, wenn ich mich auf das Feld der Politik begebe, nehme ich ja für mich in Anspruch, Bürger zu vertreten, für die Bürger zu arbeiten. Mhm. Und der Bürger hat dann auch das Recht, nicht nur das Interesse, er hat das Recht zu wissen, was treibt dieser Bursche.
Oder gut, er wurde ja auch gewählt. Er hat ja einen Wahlkampf gemacht, dieser Politiker vermutlich.
Ja, der Wahlkampf, der ist ja vorbei dann.
Ja, er wurde ja von Bürgern sozusagen gewählt und soll sozusagen der Sprachrohr für die sein, soll Aufgaben für sie erledigen, das ist seine Aufgabe.
Genau.
Und soll nicht nur seinen eigenen Interessen führen.
Richtig, er soll für die Bürger da sein. Und der Bürger kann es ja nur dann beurteilen, ob der Betreffende diesem Anspruch, mit dem er antritt, nachkommt, wenn er weiß, was hat er getan. Mhm. Wenn er zum Beispiel sagt, über 8 Wochen lang
überhaupt nichts getan. Also es kann kein Freifahrtschein sein.
Genau, richtig. Heute haben die Gewählten einen Freifahrtschein. Und das ist ein Skandal, der in eine moderne Gesellschaft nicht mehr passt. Ein Politiker, der für sich beansprucht, für die anderen Bürger zu arbeiten, da zu sein, hat auch Rechenschaft darüber zu legen, was er wirklich tut. Nicht nur schöne Wahlkampfreden zu halten. Mhm. Und dazu gehört ihm einen Tätigkeitsnachweis. Nicht das inhaltlich, das würde ich zu weit geben, stimme ich ja zu. Aber dann auch wenn er mal 8 Wochen nichts tut, weil man da, der tut nichts natürlich. Das ist ja auch nicht, was die Bürger wissen müssen, um ihn zu beurteilen. Sondern er muss wissen, was da geschieht. Und die Zahl der Kontakte, wenn er die da und da trifft oder mit dem und dem auch Telefongespräche spricht, dann wissen die Bürger und auch die Öffentlichkeit, auch die Medien, was der macht. Wir müssen, so wie wir die generell transparente Staates fordern, müssen auch die Politik machen, transparent sein in ihrem Tun. Das ist selbstverständlich, weil sonst kann ich nicht beurteilen, sonst gebe ich den Leuten einen Blankoscheck und sie machen dann, was sie wollen. Das machen sie auch, was sie wollen, aber das passt nicht mehr in die moderne Gesellschaft.
Und glauben Sie, dass das in naher Zeit kommen wird? Weil ich meine, die Kritik war natürlich groß und jetzt wurde gesagt, ja, wir arbeiten an diesem Transparenzgesetz,
das
soll jetzt verabschiedet werden.
Ja, ja.
Und das
Kodex und so weiter, was alles im Raum steht.
Oder das ist das nur ein gutes Zureden? Und
also
meine Frage ist tatsächlich, selbst wenn so Gesetze verabschiedet werden, Sie haben es ja selber schon gesagt, kennen die Leute dann, wenn sie diese Gesetze verabschieden, nicht ihre eigenen Hintertüren, um das wieder zu umgehen?
Ja, wenn sie es verabschieden, dann wird so etwas so konstruiert dann. Das ist mal so in der Natur der Sache. Aber mit diesen Kodexerklärungen, solange die nicht strafbewehrt sind, also dass, wenn man dagegen verstößt, Konsequenzen
erfolgen. Ach so, das ist dann wieder nur ein eigener Kodex, den sich diese Menschen selber geben, aber es gibt keine Strafverfolgung.
Wenn ich jetzt das speziell bei der CDU, aber möchte ich immer betonen, das betrifft nicht nur die Union, das betrifft alle Parteien.
Alle Parteien, ja.
Aber wenn jetzt die CDU unter dem Eindruck der aktuellen Geschehnisse jetzt so einen Kodex als Verhaltensrichtlinien und wie man es nennen mag, gibt, dann verpflichten sich die Abgeordneten einzuhalten. Aber wenn sie nicht daran halten, ist nicht zu erkennen, was passieren soll. Von Staats wegen kann gar nichts passieren,
weil der Abgeordnete kein Gesetz ist.
Richtig, das machen die intern dann. Die können zwar festlegen, drinnen, wer sich nicht daran hält, fliegt aus der Fraktion raus. Na gut, dann sage ich als Abgeordneter, ich habe jetzt ein paar hunderttausend verdient dann, dann fliege ich aus der, aber mein Mandat behalte ich ja, auch wenn ich aus der Fraktion rausfliege. Also so eine
große Strafe möchte ja gerade auch nicht gehen, er möchte ja sein Mandat behalten.
Genau, richtig.
Was hat er denn für Vorteil, also so, wenn er
naja,
auch bleibt?
Er kriegt natürlich monatlich seine, mal grob geschätzt, 10.000 Euro plus Spesenersatz und so weiter. Hat natürlich für die Altersversorgung spielt es eine Rolle, kommt auf einen Einzelfall davon, müssen wir es näher untersuchen, hat natürlich seine Vorteile. Und bis hin zur Freifahrkarte bei der Bundesbahn natürlich dann. Also die haben ja eine Menge Vorteile und die wird halt ausnutzen,
den Gründer. Glauben Sie, so Politiker pokern auch von wegen, ja, okay, ich weiß jetzt, ich kriege da jetzt irgendwie, beschaffe ich mir da Gelder und so weiter. Und selbst wenn ich dann meine Parteimitgliedschaft, wie auch immer, verliere, dann weiß ich habe genug Kohle gemacht, das ist halt, oder ich habe auch schon mittlerweile genug Kontakte gepflegt. Was sind denn die Konsequenzen? Das ist ja so,
ja,
gut, ich verliere.
Ja, die Herrschaften, wenn Sie gerade Herrn Nüssler meinen, der ist ja aus der CSU ausgetreten inzwischen, wie auch sein Kollege. Aber das würde wahrscheinlich wenig jucken, weil das Geld, wenn er wirklich in dem Fall Nüssler, das könnte problematisch werden, dass es hier nun wirklich strafbar ist. Aber ansonsten behalten die ihr Geld und die Kontakte vor allen Dingen, und das sind das Entscheidende, die Kontakte dann später auszunutzen.
Und die Kontakte verurteilen nicht zwangsweise das Handeln von Herrn Nüssler, weil sie ja selber
ja, natürlich.
So handeln.
Ach, die lachen ja drüber am Ende. Sondern die aus diesen Kontakten, diese politische Klasse baut ja ein Netzwerk auf untereinander. Und die lachen dann drüber und machen dann am Ende genauso weiter. Also das nützt überhaupt nicht, wenn man da mal einen rauswirft oder wenn er dann freiwillig geht. Der ist Teil dieses Systems geworden. Und ja, wir haben auch ganz junge Abgeordnete bei der CDU ja schon gesehen. Die machen dann weiter.
Die verlieren vielleicht ein bisschen das Ansehen der Bürger,
richtig,
der Öffentlichkeit.
Aber so vor den alten Hochwahlen natürlich heutzutage, ist es ihnen auch wurscht, sondern sie haben ihre materiellen Vorteile, haben die, und ihre Geschäfte können sie weitermachen.
Also sie sind auf ihrer Karriereleiter, bleiben sie weiterhin.
Ja, auf der Karriereleiter, das war sie verstehen. Auf ihrer parteipolitischen Karriereleiter.
Da sind sie natürlich, das ist vorbei. Aber wenn man jetzt sagt, finanziell und so weiter, wie sie da gehen wollen.
Genau. Es kommt darauf an, welche Lebensziele jemand hat. Und wenn natürlich jemand wirklich sagt, ich will gestalten, möglichst lang, möglichst intensiv, dann ist es schon ein schwerer Verlust. Diese Leute, die werden sich auch weniger auf so Geschichten einlassen. Aber es gibt, ich sage auch, wir haben ja viel zu viele Abgeordnete. Ich habe schon 1992 geschrieben, wir haben in dem Land so viele politische Posten, so viele, wie es gar nicht so viele Begabungen geben kann. Das heißt, es werden reine Apparatschiks, reine Funktionäre, ich nenne es möchte gern Politiker, werden das, obwohl sie keine Qualifikation dafür haben. Denn um wirklich Politiker zu sein, wirklicher Politiker, nicht Parteipolitiker, muss man die Fähigkeit, den Willen und die Fähigkeit haben, Dinge zu gestalten, vorauszudenken, auf die Menschen einzugehen. Das machen doch die alle nicht, die meisten. Die machen da ihre sture Parteipolitik, die sitzen da drinnen, sind im Apparat Bundestag oder Landtag drinnen, geht ja bis runter zu den
Gemeinden. Sie kritisieren jetzt Parteipolitik, was meinen Sie denn? Also, Sie machen
ja, Sie denken nur im System. Sie denken nicht, es ist doch so, wie wir Politik verstehen, muss Politik da sein, für die Menschen die Rechtsordnung jederzeit auf aktuellem Stand zu halten und zu gestalten.
Also, oder auch in Krisenzeiten wie Corona schnell etwas umzusetzen,
richtig,
schnell
richtig,
etwas zu verändern. Und jetzt haben wir ja gemerkt,
da war Teil der Rechtsordnung.
Da war so viel Bürokratie, die einfach immer nur gehindert hat. Und dann diese ganzen, was Sie sagen, so Zuständigkeiten, der ist jetzt dafür zuständig, der ist dort zuständig.
Da kommen wir zu den Folgen davon. Weil eben die Leute nur ihren Machtbetrieb kennen, das meine ich mit Parteipolitik, Machtbetrieb kennen im weitesten Sinne, haben sie nicht die Fähigkeit zu gestalten. Das Gestaltungsmandat sozusagen haben die Bürokraten in den Ministerien. Und deshalb kommt ja eine immer bürokratische Rechtsordnung und immer bürokratische Vorgaben heraus. Und die Corona-Politik und die Corona-Verordnungen und Gesetze, glaube ich, haben jetzt so ziemlich jedem Bürger gezeigt, wo das hinführt. Und das ist ein ganz wichtiges Ergebnis von Corona, dass eben die Bürger erkannt haben, so geht's nicht, wir sind Opfer der Bürokraten letztendlich in dem Land. Und das ist etwas, was eben in einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung nicht sein darf. Und dazu gehört eben ein Wechsel der Paradigmen, dass eben der Staat kein Selbstzweck ist, zu dem bürokratischen Selbstzweck ist, sondern reines Erfüllungsorgan, reines Hilfsorgan der Bürger und ihrer Interessen. Und das zeigen wir ja in jeder Sendung, bei jeder Diskussion zu den einzelnen Verfassungsartikeln auf, was da auch dann anders gemacht werden muss.
Und Sie würden Sie dann so etwas wie einen Bundestag abschaffen? Oder?
Die Bürger, wir haben uns ja schon mal, jetzt greifen wir schon mal in die Gesetzgebung rein. Wofür ich plädiere, was übrigens lustigerweise oder interessanterweise neulich auch Herr Schäuble sich engagiert, wo ich nie erwartet hätte, ist ein Bürgerrat, der jetzt viel diskutiert wird. Das heißt, in dieses Gremium kommen nicht 709 oder wie auch immer, im nächsten Mal werden es vielleicht mehr sein oder weniger sollten es werden, mehr werden es werden, sondern es werden, die sich lange in Parteiapparaten hocharbeiten müssen, praktisch deren Denken völlig verquer ist, weil nur noch in Parteiapparaten und nicht mehr an politischen Aufgaben denken, sondern es werden Bürger hineingelost auf bestimmte Zeit. Und das hat etwas, das ist auch ein gewisses Repräsentativ. Man kann es etwas repräsentativer gestalten, dass man sagt, von bestimmten Berufsgruppen werden müssen Leute, in gewissen Altersgruppen, dass man wirklich einen breiten Durchschnitt der Bürger hat und die eben dann ihre Meinung und klaren Stellungnahmen ohne Einfluss der Bürokratie, wie heutzutage, im Gegensatz zu heute, abgeben zu den Gesetzen und Gesetzesformen, was die Regierungen machen. Und wenn die Bürger eben damit nicht einverstanden sind, gibt es die Bürgerabstimmungen einfach. So einfach kann man das gestalten, ohne dass hier große Beziehungsflechte aufgebaut werden. Und es zeigt sich daran auch, der enorme Vorteil der Bürgergesetzgebung ist, dass die Abgeordneten, diese feste, kompakte Zahl von 700, die können die Lobbyisten natürlich beeinflussen. Da weiß man, der und der ist dafür da.
Natürlich, man kann die studieren, man kann ihren Verhalten,
richtig, ganz genau, richtig. Auch persönliche Schwächen, wird alles gemacht, persönliche Schwächen, wie man die...
Ja, auf welchen Veranstaltungen richtig, wird man den... Also man kann da wirklich, richtig. Man kann da kalkulieren.
Wenn wir am Ende die Bürgergesetzgebung haben, dass bei strittigen Ideen die Vorlagen die Bürger entscheiden können, ja, sie können 83 oder 60 Millionen Abstimmungsberechtigte groß beeinflussen. Das können sie natürlich mit Werbesendungen, kann man auch beeinflussen, versuchen kann man immer. Aber es ist transparent letztendlich dann. Wenn halt nun irgendjemand die Werbung sendet und seine Meinungen dazu, soll er machen, da ist nichts dagegen zu sagen.
Es ist ja auch so, dass man aktuell sagen kann, das Vertrauen in die Politik geht immer mehr verloren. Und so ein Bürgerrat würde vielleicht auch dieses Vertrauen stärken, weil es nicht nur auf die Politik geht, sondern, okay, in dem Moment wäre es auch Politik, aber das wären ja Bürger, die diese Entscheidungen treffen und das wären Menschen, denen wir gutgesinnt sind oder wo wir glauben, die repräsentieren wirklich uns und es sind keine Fernwesen, die in ihrer bürokratischen Sprache oder in ihrer Parteisprache sprechen. Sondern, also es gab ja diesen Versuch auch Bürgerrat und da waren alle Altersgruppen, Berufsgruppen anwesend. Und für mich war das sympathisch, weil da habe ich mich vertreten gefühlt durch Politik.
Ich möchte nochmal zurückgehen, eine Ausgangsthese, die Sie aufgestellt haben, dass die Politik immer mehr das Vertrauen bei den Bürgern verliert. Ich betone die Parteipolitik.
Ja, in Ordnung.
Man muss... Die Bürger sehnen sich danach.
Ja, ein Bürgerrat
wäre auch nach einer wirklichen politischen Führung. Ganz genau. Nach einer wirklichen politischen, wo wirklich die Bürger vertreten, danach sehnen sich die. Aber die Parteipolitik verliert das. Also nicht, dass die Bürger sagen, Politik ist etwas ganz Schreckliches und darf nicht stattfinden. Ist ja idiotisch. Wir haben schon mal gesagt, Politik begegnet einem immer. Sondern die Art und Weise der Politik, die Parteipolitik ist das, was die Bürger nicht mehr wollen. Da muss man differenzieren.
Wenn man mitgestalten darf, dann ist Politik vielleicht auch etwas sehr Schönes.
Ja, natürlich. Also die Demokratie des Eingreifens und damit auch des Gestaltens. Denn mit dem Augenblick, wo die Bürger das Recht haben, jederzeit einzugreifen, natürlich, wenn sie nötigen Mehrheiten, einer allein war es ein bisschen schwer, dann ist natürlich, weiß der Bürger, ich kann etwas bewirken. Heutzutage weiß er nur eines, ich gebe mal alle 4, 5 Jahre meinen Blankoscheck ab in Form eines Kreuzchens und dann macht diese Partei, diese Organisation, macht, was sie will damit. Ich habe keinen Einfluss mehr.
Ja.
Und in einigen Ländern kann man ein bisschen was machen, aber auf Bundesebene habe ich zumindest keinen Einfluss mehr. Das geht so nicht. Ja. Der Bürger will Einfluss nehmen, will mitgestalten können. Und das ist eben die Demokratie des Eingreifens, wie ich sie vertrete.
Na dann hoffen wir, dass wir immer mehr davon erfahren, von der Demokratie des Eingreifens und von ihrer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung der Verfassung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns bald wieder.
Jawohl.
Auf Wiedersehen.